Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Travelisto, dem Reiseblog für aktive Familien. Hier sind Andi und Jenny und wir entführen euch heute in Richtung Spanien, nach Nordspanien, an die Costa Brava, an einen ganz kleinen Fischerort, was zugleich auch eine Reise, für mich zumindest, für Andi auch ein bisschen in unsere Vergangenheit darstellt und wollen euch darüber erzählen, was man da für spannende Ausflüge und vor allem auch Wanderungen mit der ganzen Familie machen kann. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Vielleicht kennt ihr das ja und habt auch so Sehnsuchtsorte, wo ihr als Kinder mit euren Familien hingefahren seid. Und wenn man dann als erwachsener Mensch mit seiner eigenen Familie nochmal dorthin zurückkehrt, dann kann das ja manchmal so ein bisschen enttäuschend sein, weil sich der Ort so ein bisschen gewandelt hat und kein Stück mehr so aussieht, wie man ihn als Kind in Erinnerung hatte. Und das ist dann manchmal enttäuschend und man denkt sich hinterher so, oh, wäre ich lieber nicht nochmal hingefahren und hätte den Ort lieber in meinen Träumen so behalten. Es gibt aber auch zum Glück Orte auf der Welt, wo das anders ist, wo der Ort noch haargenau so aussieht, wie man ihn in Erinnerung hatte. Und da ist ein sehr gutes Beispiel Tamariu. Tamariu liegt an der mittleren Costa Brava in Spanien. Und ich war das erste Mal dort, ich glaube, es muss 1983 gewesen sein, im Sommerurlaub mit meiner Familie. Und uns hat es da so gut gefallen, dass wir nochmal im Jahr darauf hingefahren sind und dann nochmal ein paar Jahre später. Und für mich ist das so, ja, die Sommerurlaubs-Kindheitserinnerung. Schönes Wetter, eine kleine Bucht, ein kleiner Fischerort, der tatsächlich nur, ich glaube, 270 Einwohner hat und ich weiß nicht, wie viel mal mehr Gästebetten. Im Sommer ist es da recht voll, es ist viel los, es gibt kleine Fischrestaurants und Cafés direkt an der Strandpromenade. Und das Tolle ist, dass diese Küste, diese kleine Bucht so eng ist und mit Felsen im Hintergrund, dass sich da tatsächlich nichts verändert hat. Meine Mutter hat da sogar schon in den 60er Jahren Urlaub gemacht und auch sie sagt, seitdem ist da alles noch haargenau so, wie es früher mal war.
Das ist ja auch das Glück von Tamariu, ne? Ich war ja jetzt auch schon ein paar Mal da. Also wir haben ja damals mal 2 Jahre in Barcelona gelebt und sind dann gerne mal an die Costa Brava gefahren fürs Wochenende. Wunderbar, wenn man einen Wochenendausflug machen kann, wo andere ihren Jahresurlaub verbringen. Und da sind wir gerne mal nach Tamariu gefahren. Auch sonst jetzt mit den Kindern waren wir in den letzten Jahren immer mal wieder da. Und ja, das ist wirklich das Glück von Tamariu, das so eingebunden ist, ne? Wir waren tatsächlich auch 1983 auch an der Costa Brava. Du
hast ja fast getroffen.
Ja, fast. Wir waren aber weiter oben, fast an der spanisch-französischen Grenze in Llanza. Und der Ort war damals auch ein kleines Fischerörtchen mit so ein paar Ferienhäusern. Und ich habe mir das letztens mal angeguckt, und auch als wir damals nochmal in der Gegend waren, sind wir da mal vorbeigefahren, da ist halt alles zugebaut, weil halt einfach die Bucht flach ist und da im Hintergrund keine Berge sind. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so, wie ich das damals noch in Erinnerung hatte und wirklich komplett zugebaut. Das Einzige, was schön ist, ist hier die Punta de Capras. Das ist so eine Halbinsel, wo es tatsächlich noch naturbelassene Strände gibt, aber drumherum sind nur Häuser. Da hat Tamariu wirklich Glück gehabt, dass man da gar nicht so weit oder so gut hinkommt, weil es führt tatsächlich nur eine kleine Straße kurvig, ne, durch die Berge dahin und man kommt auch nicht mehr weg.
Und das ist wirklich schon so Urlaub, ne? Man kommt entweder aus Süden von Barcelona, da dauert es ungefähr 1,5 Stunden, oder vom Norden, vom Landesinneren aus Girona, das ist noch kürzer, 1 Stunde fährt man da ungefähr mit dem Auto. Und dann kommt man durch die Kreisstadt Palafrugell und fährt dann durch so Pinienwälder, geht's dann so ganz verborgene Strecken immer weiter runter an den kleinen Küstenort. Und da merkt man schon so, da sieht man schon so zwischen den Pinien, ja, genau, das türkise Wasser blitzen und die schroffe Felsküste. Deswegen heißt es ja auch Costa Brava, die wilde Küste, also ganz wild und schroff. Für Felsformationen, da weiß man schon so, oh, ja, das ist Tamariu, ne? Das ist Costa Brava. Und dann fährt man da so eine ganze Weile immer die Küste runter und die Vorfreude wird immer größer und dann kommt man unten an und denkt sich, ja, das ist Urlaub, das ist Entspannung, das ist einfach total schön da.
Ja, der Ort besteht ja eigentlich auch nur aus wenigen Häusern, weil halt eben diese Bucht so schmal ist und das Tolle ist halt, diese Promenade, die, ja, kann man es Promenade nennen? Ja, ja, eine kleine Promenade. Ist halt eben dieser kleine Sandstrand und da gibt es halt viele Häuser, ne, die man auch alle mieten kann. Das sind fast ausschließlich Ferienwohnungen. Und dann gibt es unten kleine Strandbars und das ist einfach wunderbar. Also so stellt man sich so einen Ort an der Costa Brava in Spanien vor.
Und den gibt es tatsächlich noch im Jahr 2021.
Und wir haben uns dann öfters mal, jetzt auch in den letzten Jahren, waren wir mit Jennys Eltern da und der Familie ihrer Schwester. Und dann haben wir uns da wirklich dann in der ersten Reihe an der Promenade Ferienwohnung gemietet. Und das ist einfach ein Traum, wenn du da sitzt.
Das sind so kleine Fischerhäuser, genau, ne? Die sind nur einstöckig und die kann man eben zum Teil mieten.
Genau, dann sitzt du dann da oben auf deiner kleinen Terrasse am Balkon und guckst halt raus aufs Meer und auf diesen kleinen Ort. Ne?
Und die Wanderer kommen vorbei und gucken so ein bisschen neidisch, wie man da vor diesem kleinen Fischerhäuschen sitzt, weil es einfach so schön ist.
Genau, weil wir auch aussehen wie spanische Fischer. Denken immer, guck mal hier, so ist das Fischerleben.
Das typische Fischerleben, genau, an der Costa Brava, genau. Also wir waren in der letzten Zeit einmal in den Osterferien da und einmal in den Herbstferien. Man kann natürlich auch in den Sommerferien dorthin reisen. Nur dann ist es nicht ganz so beschaulich, dann ist es einfach viel, viel voller. Es gibt auch einen Campingplatz im Ort, so einen kleinen Campingplatz. Und im Hinterland haben sie schon gebaut, ne? Also da gibt es auch so etwas größere Ferienanlagen. Also im Sommer waren wir sehr lange nicht mehr da, aber ich will auch nicht dahin, weil ich glaube einfach, dass es extrem voll ist, was man so hört und liest. So dass Ostern und auch Herbst eine tolle Reisezeit sind, weil dann bis auf über die Ostertage, da ist dann mal etwas mehr los. Da kommen dann viele, die da ihr Ferienhaus haben, aus den nächstgelegenen Städten dahin. Und ansonsten, wir haben auf unserem Blog mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich, ist dann nach Ostern wirklich niemand mehr da und man hat diese ganze kleine Bucht und die Promenade für sich. Und ist aber trotzdem nicht zu ausgestorben, weil zumindest 1-2 von den kleinen Restaurants noch aufhaben. Es gibt so einen kleinen Supermarkt, der aufhat. Also es wirkt jetzt nicht so total Nebensaison ausgestorben, sondern ist einfach schön und nett und man hat wirklich seine Ruhe.
Ich weiß auch gar nicht, was besser ist. Ist es jetzt Ostern besser? Weil das Schöne ist, man hat, das sind so vorsommerliche Boten, wenn man dann da schon mal ist und kann sich schon mal auf den Sommer einstellen. Oder man verlängert den Sommer, indem man nochmal im Oktober oder so hinfährt, in den Herbstferien. Ja. Da ist das Wasser auch noch warm, man kann schwimmen. Aber das Wetter ist grundsätzlich, egal Ostern oder Herbstferien, immer schön, ne? Ja.
Also ich glaube, ich würde jetzt spontan Ostern sagen, wahrscheinlich weil gerade Ostern ist und wir so ein bisschen in Ostererinnerungen schwelgen und sehr gerne dort wären, lieber als hier zu Hause. Und weil wir das letzte Mal, als wir in den Herbstferien da waren, so ein bisschen Pech hatten, ne? Da war das Wetter nämlich nicht mehr so schön, da hatten wir so eine kleine Überschwemmung. Und auch noch das Pech, dass gerade die Promenade neu gemacht wurde und wir dann so manchmal vom Presslufthammergeräusch wach wurden und es in die Wohnung meiner Schwester und Eltern hineingeregnet hat und wir dann spontan nochmal umziehen mussten. Wahrscheinlich, das ist mir einfach so ein bisschen im...
Ja, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, wenn man halt den Premiumplatz direkt an der Promenade hat und es dann mal stürmt und die Wellen wirklich hochpeitschen und dann gegen die Promenade knallen. Also das war dann schon ein spektakuläres Schauspieler mit dem Wasser. Also und klar, wenn dann irgendwann muss die Promenade auch mal gemacht werden und natürlich wird sie genau dann renoviert, wenn wir da unsere Woche verbringen. Also es war wirklich, kamen ein paar Sachen zusammen. Ja,
wir sind dann umgezogen und da war alles okay.
Aber dafür muss es jetzt auch eine nagelneue Promenade geben, die ich jetzt liebend gerne besuchen würde, wenn denn nicht wir alle in dieser Corona-Zeit stecken würden und stattdessen zu Hause bleiben, aber die Hoffnung besteht ja und dann werden wir alle mal uns diese neue Promenade anschauen können.
Ja, also man sitzt da so direkt an der Promenade und dann gibt's da so ja Felsen, von denen man auch aus angeln kann, was für die Kinder natürlich toll ist. Wir haben denen dann im nächsten Örtchen so eine kleine Angel gekauft, da sind sie dann immer auf den Felsen herumgekraxelt. Und man kann von Tamarillo aus unheimlich schöne Ausflüge machen.
Ja, diese Angel, ne, da haben wir noch Würmer und so besorgt im Angelgeschäft. Die kann man auch selber da direkt in dem Ort besorgen.
Eigentlich was gefangen, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, das war so ein bisschen frustrierend. Also die Jungs, die sind dann da immer hin, haben dann die Angel, beziehungsweise den Köder ins Wasser geworfen, also am Angelhaken. Und ich glaube, sie haben nichts gefangen. Und irgendwann verging dann auch so ein bisschen die Lust, weil wenn man so stundenlang da steht und nichts fängt, dann ja. Aber vielleicht war es auch nicht der geeignete Ort, also direkt von der Promenade ins Wasser. Also ich glaube, da waren jetzt auch nicht so viele Fische, aber es hat Spaß gemacht und genau. Es war eine nette Nebenbeschäftigung.
Ja, und was Kindern auch Spaß macht an der Costa Brava sind die Schmugglerpfade, die da entlanglaufen, also alte Fischerwege und auch, ja, Piraten- und Schmugglerwege, die so, ja, über verschlungene Pfade die gesamte Küste entlanglaufen. Und wenn man dann sagt, wir wollen heute mal wandern gehen oder es ein bisschen anders ausdrückt, wir gehen heute auf den Schmugglerpfaden, gucken, ob wir noch Piratenschätze finden oder was auch immer, dann haben da auch Kinder Lust zu und da gibt's wirklich ganz, ganz tolle Wege. Also wir haben da verschiedene Ausflüge gemacht in alle Richtungen. Ne? Das ist überall total schön.
Genau, das ist der ganze Weg heißt Cami de Ronda und der startet eigentlich tatsächlich an der französischen Grenze und den kann man mit kleinen Unterbrechungen eigentlich die ganze Costa Brava entlang gehen. Ich glaube bis
Lloret de Mar
so ungefähr.
Ja,
ne? Also
von der französischen Grenze aus.
Mhm. Und die meiste Zeit führt er wirklich an der Küste entlang und nur bei größeren Ortschaften, wenn wirklich Steilküste ist, dann geht es mal so ein bisschen ins Hinterland. Ja. Und den kann man natürlich in einer mehrtägigen Tour auch wandern. Das haben wir auch, da haben wir auch eine Familie auch getroffen.
Ja, 10 Tage
ne?
dauert das sogar.
Genau. Wir hatten ja bei unserer Basis ja in Tamarillo oder damals auch in anderen Orten an der Costa Brava gibt es natürlich mehrere schöne Orte, wo man auch seine Zeit oder damals das Wochenende bei uns verbringen konnte. Mm,
zum Beispiel in Calella de Palafrugell waren wir mal und in Bagua, also ein bisschen weiter nördlich, da gibt es ganz viele tolle Fischerorte.
Genau. Und von da aus kann man halt immer starten. Und das Schöne war halt, oder ist halt in Tamarillo, dass da direkt vor der Haustür quasi ein sehr schöner Abschnitt des Küstenwanderwegs startet. Ne?
Genau, der ist auch super ausgeschildert, dieser Cami de Ronda. Und man kann den lang gehen, zum Beispiel von Tamarillo in Richtung Süden bis zum nächsten Ort Jafranc. Und da führt er an der Küste entlang über die schroffen Felsen. Manchmal muss man so ein bisschen kraxeln. Manchmal muss man auch seinen Kopf einziehen, ne, Andi?
Ja.
Ja.
Das
war auch
Tipp. Ja. Da war ich war so hin und weg von der schönen Natur und es sind so wirklich tolle Buchten mit zerklüfteten Felsen und dann gibt es teilweise auch kleine Kies- und Felsenstrände und da ist man dann so hin und weg, dass man auch manchmal nicht nach vorne guckt und da war irgendwie so ein breiter Ast, der ging einmal von links nach rechts über den Weg und genau in der Höhe meines Kopfes und alle anderen sind drunter hergekrochen, beziehungsweise die Kinder sind ja was kleiner. Nur ich habe den irgendwie nicht gesehen und bin volle Kanne gegengebrettert.
Da warst du erstmal so ein bisschen ausgenommen.
Ja, da hat es mich niedergelegt. Und dann hatte ich auch hinterher irgendwie so eine Kratzspuren im Gesicht. Das sah
seitdem
auch
bist du auch so ein bisschen langsam.
Ja. Gemütlicher bin ich.
Gemütlicher geworden, genau.
Mir fallen die Dinge langsamer leichter.
Ja, also da sollte man vorsichtig sein, aber das ist auch so ungefähr die einzige Gefahr. Nee, wobei, gerade im Herbst, falls es mal geregnet hat, können die Felsen so ein bisschen rutschig sein und manchmal gibt's auch so Wasserbassins, was, wenn das Wetter schön ist, natürlich auch super ist, weil man dann Rast machen kann, die Füße mal reinhalten kann. Wir hatten zum Teil noch meine jüngere Nichte dabei, die hat sich da nochmal so ein bisschen reingelegt und schwimmen konnte sie da drin nicht, aber so ein bisschen planschen.
Also sagen wir es mal so, es ist sehr abwechslungsreich auch der Weg, also manchmal ist der halt wirklich auch klar. Ne, das sind so Kieswege oder so Erdwege. Dann gibt's an steilen Stellen gibt's dann auch ein Geländer aus Holz. Ne? Dann ist
manchmal
aber manchmal
so ein paar Treppenstufen.
Genau, dann auch, muss man auch ein bisschen kraxeln, nur anhand über Wurzeln drüber auf Felsen. Ne? Also da gibt's verschiedene Sachen und dann halt, was du gerade meinst, gibt's auch eine größere Bucht dann mal, wo man dann wirklich über mehrere Felsen steigen muss und dann sieht man schon, auf der anderen Seite der Bucht muss dann irgendwo der Weg weiterführen. Ne?
Und dann geht's auch manchmal so über Felsplateaus, dann manchmal so durch Pinienwälder. Also es ist total abwechslungsreich und auch ne Schatten und Sonne und immer dieses glitzernde Meer, diese Blicke auf das tosende Meer, die wilde Küste, das ist wirklich toll.
Da gibt es zum Beispiel, kurz nach Tamarillo war ich noch, da gibt es diesen Kieselstrand, ne, mit
Pedrosa.
Ne, da gibt es so ein kleines Café, das aber immer geschlossen hat, wenn wir da waren. Wahrscheinlich ist es nur in der Hauptsaison offen, das ist traumhaft gelegen und da kommt man mit dem Auto gar nicht hin, also da muss man wirklich hinwandern und da kraxeln.
Ja.
Und das ist super, ne? Da kann man, sind sehr, sehr grobe, große, runde Kieselsteine, also jetzt kein Sandstrand, aber dafür hat man auch so ziemlich seine Ruhe da. Ne?
Ja, und die Steine sind auch super. Also die Kinder haben damit gebaut und kannst du ins Wasser gehen, das Wasser ist total klar. Also das ist schon mal so das erste Highlight, ne? Wenn man da wandern geht, dass man da diese Bucht ansteuert. Da haben wir dann ein Picknick gemacht und waren da eine ganze Weile, glaube ich, ne? Und hatten diese ganze Bucht für uns.
Ja, weil die Jungs ja aus den Steinen dann irgendwelche Türme gebaut haben, ne? Genau.
Ja, und dann wollten wir eigentlich noch bis Jafranc weiterlaufen. Das ist, würde ich sagen, so ungefähr auf der Hälfte der Strecke, diese Cala Pedrosa.
Ja.
Und dann geht's relativ steil bergauf durch so ein, die Kinder haben es Dschungel genannt. Ne? Es war so relativ zugewachsen, so ganz steil, ganz viele Stufen. Und wir hatten nicht nur unsere Jungs dabei, sondern auch noch zwei von deren Cousinen. Und alle hatten dann aber irgendwann so ein bisschen Hunger und waren so ein bisschen müde. Und wir als zwei Erwachsene mit diesen vier müden, hungrigen Kindern, die wir da diesen steilen Berg hochtreiben mussten, wir haben dann so ein bisschen abgekürzt. Ne? Wir haben den Weg, wir hätten es vielleicht noch schaffen können, aber dann hätten wir, glaube ich, mehr Proviant mitnehmen.
Ja, wir sind dann wieder, ne, dann sind wir quasi oben rum wieder zurückgegangen.
Nee, ich glaube, wir haben meine Eltern und meine Schwester angerufen, dass sie uns auflesen, oder?
Ich weiß ja, es nicht mehr genau. Verdrängt. Kann auch okay, sein. Wir wurden im Auto abgeholt, ja. Genau, ja.
Man
hätte auch zurücklaufen können, aber dann wäre der Weg eben entlang der Küstenstraße lang gelandet. Das ist jetzt nicht so spannend. Man hätte aber auch links weitergehen können, die Küste entlang weiter, ne? Und dann geht es halt dann hoch in die Berge. Und zwar gibt es da einen Leuchtturm, San Sebastian.
Ja,
genau. Ja, auf 165 Meter schön. Höhe. Liegt ja wirklich oben und da hat man einen tollen Blick auf die nächste Bucht, wo dann ja Frank ist. Ne?
Mhm. In beide Richtungen, ne? Ja. Auch nach Tamarillo, das ist total da schön da oben.
Auch eine, so eine Ausgrabungsstätte, ne? Irgendeine römische Therme.
So römische oder kleine Ausgrabungsstätte.
Ne? Da konnte man sich das auch angucken und man hatte, wie gesagt, mal diesen Küstenweg halt von ganz oben. Ne? Also man guckt da wirklich in die Ferne und wie gesagt, auf ja Frank, ne? Das ist ein kleiner Badeort, auch mit einer sehr schönen Bucht. Und einem Sandstrand, umgeben von Felsen, aber noch einer der Orte, die noch nicht so überlaufen sind, ne? Also weil es auch relativ klein ist. Und insgesamt braucht man, wenn man jetzt zügig geht, so 1,5 Stunden von Tamarillo nach Jafranc.
Ja, ohne Kinder.
Ohne Kinder, mit Kindern und vielen Pausen
braucht man
und
länger.
Vielen Entdeckungen unterwegs und Kieselburgen unterwegs bauen, kann man das dann...
Ganztagestour.
Ja, kann man diese 1,5 Stunden auch ausdehnen.
Ja, oder man macht so wie wir, dass wir ne, die erste Etappe nur bis zu dieser Cala Pedrosa gelaufen sind und dann den zweiten Tag sind wir dann nochmal zu dem Aussichtsturm mit dem Leuchtturm San Sebastian gelaufen und haben dann da oben, da sind wir doch nochmal so rumgelaufen, haben da einfach so eine kleine Wanderung gemacht. Das war ganz schön, da gab es nämlich viele Möwen und auch Raubvögel, die wir da gesehen haben. Und ja, wie gesagt, ne, wie du eben schon erzählt hast, noch so ein bisschen Kultur mit dieser kleinen römischen Ausgrabungsstätte. Also für jeden so was dabei, ne? Mit drei Generationen, die da eine kleine Wanderung machen.
Also schönes Ausflugsziel. Zwischen Tamarillo und Jafranc ist ein sehr schöner Abschnitt. Und fast noch schöner, naja, anders oder spektakulärer, ist halt der Abschnitt zwischen Palamos und Playa d'Aro. Da sind wir dann mit dem Auto hingefahren. Also man könnte natürlich dann auch weiterlaufen, aber man muss halt dann eben an den ganzen Badeorten vorbei. Und das ist halt, ja, die führen halt dann eben die Promenaden entlang. Und wir sind halt dann nach Palamos, beziehungsweise genau nach Sant'Antoni de Calonge gefahren. Da kann man dann an der Promenade parken. Und man sieht schon von Weitem den Torre Valentina. Und da weiß man, da geht der Weg jetzt entlang. Der steht schon am Rande dieser Bucht, schon auf Felsen. Und da führt der Weg lang. Und da geht's auch wieder spektakulär auf und ab.
Ja, und lasst euch nicht abschrecken von Palamos. Das ist wirklich so ein Riesen, naja, was heißt Riesen, aber so ein größerer Touri-Ort. Der ist aber Ostern und auch in den Herbstferien total ruhig. Also da ist niemand. Man kann sich so vorstellen, was da im Sommer abgeht, da so eine Riesenbucht, aber es ist einfach als Ausgangsort für diese Wanderung ist das gut.
Ja, Palamos, ne, es ist ganz, ganz amüsant, also die Einwohnerzahl, die variiert zwischen 10 und 100.000, also man kann raten, wann die 10.000 anzutreffen sind und wann denn dann die 100.000 anzutreffen sind. Wir waren irgendwo so dazwischen, also
eher
Ostern
bei den
und Herbst,
10.
Ja, ist deutlich weniger
war
los.
War schon fast
ne?
ein bisschen ausgestorben, ne, da war doch gar nichts los.
Genau. Ja, wie gesagt, in der Nachbarort, also die Orte gehen auch fließend ineinander über. Also Palamos geht dann in Sant'Antoni de Calonge über und da steht halt der Torre Valentina, da führt der Camino de Ronda los.
Auf der Südseite ist das, genau. Ne? Also Richtung Süden führt der Weg.
Und dann geht's wirklich auf und ab und auch wieder total spektakuläre Wege. Man kommt auch an sehr schicken Eigenheimen vorbei. Da hat sich dann der reiche Katalane gerne mal so eine Wochenendresidenz gebaut, wo man sich denkt, so, da kann man es aushalten. Ne?
Mit eigener Treppe runter zum Meer,
ne? Und die haben ja oben auch meistens noch einen Pool zwischen den Pinienbäumen, ne? Mit perfekter
Anwesen.
Aussicht. Mhm. Also das ist schon nicht verkehrt. Ne? Und also der Weg ist auch recht schön, führt dann bis nach Playa d'Aro. Ne?
Genau, und toll ist da auch, da gibt's Tunnel. Das war für die Kinder natürlich so eine Art Mutprobe, ne, da durch so einen dunklen Schmugglertunnel zu laufen. Und ja, man sieht fast nichts und ist ein bisschen gruselig und dunkel, kalt und die Küstenwege dann so ausgetretene Stufen, bisschen für den, unheimlich.
Für den Tunnel hatte Milan sich ja extra so eine Stirnlampe mitgenommen. Genau. Der Tunnel ist, glaube ich, so 10 Meter lang.
Ja, aber er war gut ausgerüstet.
Die Stirnlampe dafür mitgenommen. Mhm. Ne?
Ja, hat sich doch dann auch gelohnt für den kleinen Tunnel. Und dann kommt man immer an so kleinen Buchten vorbei, wo man auch super Station machen kann, kann man da Picknick machen, so ne, zwischen den Felsen sitzen, die Füße mal ins Wasser halten oder wenn es wärmer ist, auch mal eine Runde schwimmen. Also der Weg ist wirklich total
schön. Das sind halt Sandbuchten, ne? Also ja. Das ist wirklich wunderschön und der Vorteil ist, dass man halt nicht mit dem Auto dahin fahren kann. Also das heißt, es verläuft sich so ein bisschen. Natürlich sind dann halt die ganzen Wanderer da, aber es ist wirklich nicht so ein Massentourismus da.
Aber es sind nicht viele Wanderer. Also wir haben hier und da mal Leute getroffen, aber viele waren das nicht. Also es gibt wohl so eine organisierte Tour, das sagte diese Familie, die wir da auch letztes Mal getroffen haben, haben wir auch im Internet gesehen. Das ist diese 10-Tages-Tour, wo man dann 10 Tage lang den Ronda de Camille läuft. Mit Begleitung kann man das machen und oder auch mit Gepäcktransport. Also über mehrere Tage von der französisch-spanischen Grenze bis runter nach Juret.
Genau. Und diese kleinen Sandbuchten, die jetzt auf dem letzten Stück kurz vor Plateadaro kommen, da sind auch so große Felsen im Wasser, sieht wirklich echt spektakulär aus.
Und kann man auch drauf
tolle,
rumklettern.
Genau, tolle Kulissen und dann gibt's dann über Brücken, Stege, die Tunnel ne, vorbei. Und dann ist mir noch eins aufgefallen, da gibt es einen Campingplatz, der Treumal, der wirklich auch eine tolle Lage hat, weil er halt genau an so einem Strand liegt und man kommt halt eigentlich nur über den, also vom Campingplatz halt an diesen Strand oder man muss halt diesen Weg gehen. Ja. Also das muss auch
stimmt, da wollten wir eigentlich auch nochmal Urlaub machen.
Ja, genau. Aber der ist natürlich, muss man sagen, sehr beliebt, ne? Und immer gut besucht, weil der halt einfach eine traumhafte Lage hat. Mhm. Ja, und dann kommt man irgendwann in Plateadaro an, ne? Einem Ort, ja. Das ist schon ein Touri-Ort mit relativ vielen Hotels und das ist so das, was man sich vielleicht auch klassisch auch unter Costa Brava vorstellt, wenn man dann so,
so ein Ort, der etwas mehr Platz hat und etwas mehr zugebaut werden konnte.
Genau, das letzte Mal waren wir da, war es Herbst oder Ostern, wo wir in Plateadaro waren.
Gar nicht mehr. Ich glaube Ostern.
Da wollte Matto unbedingt ein Messi-Trikot haben.
Oh, ja.
Und dann sind wir dann durch Plateadaro geirrt und die meisten Häuser und Hotels hatten geschlossen.
Ja.
Und es ist aber wirklich, das sind teilweise auch so Gebäude, das ist auch so architektonisch total interessant, weil das alles so 60er, 70er Jahre Bauten sind und in dem Stil. Und wenn die dann alle so da stehen und alle leer sind oder alle Rollladen unten, also ich habe da echt unheimlich viele Fotos
gemacht,
weil das einfach so abgefahren ist, weil es alles leer ist und irgendwie geschlossen, aber trotzdem halt irgendwie so
sieht so ein bisschen Farben verlassen aus.
Sind so ein bisschen verblichen, aber man sieht, das war mal bunt alles hier. Und es ist irgendwie ganz interessant. Und wir sind verschlafen, wir sind so Dornröschenschlaf, ne? So dieser Ort. Ja, und dann haben wir tatsächlich noch einer der wenigen Läden, die geöffnet hatten. Die hatten dann auch so das Messi-Trikot, mit dem dann Matto von da an den restlichen Urlaub bekleidet damit rumgerannt
ist. Und heute immer noch damit rumläuft.
Genau, es wächst, glaube ich, mit dieses Trikot, nicht? Ne? Das ist irgendwie so
aus
einem ganz eleganten Stretchstoff.
Genau. War natürlich kein Original, ne?
Nein, es gibt, wir waren im Barca-Shop und es gibt natürlich das Original-Barca-Trikot. Das kostet dann aber auch für Kinder irgendwie 150 Euro.
In Größe 116 oder
genau,
was das war.
Und dann haben wir die Marketingleute von Barcelona gedacht, das ist vielleicht ein bisschen sehr teuer, deswegen haben die eine eigene, ich will nicht sagen Billig-Kollektion gemacht, aber es gibt tatsächlich auch eine Kollektion, die nicht original ist, die aber von Barcelona auch vertrieben wird.
Und
die
kann man kaufen. Genau so aussieht, ne?
Genau.
Und mitwächst, wie gesagt.
Genau, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Straßenhändler, die dann irgendwie aus einem leichten Stoff auch Trikots verkaufen. Das sieht man denen aber an, dass die irgendwie nur einfach schlecht bedruckt sind.
Ja, also wenn ihr ein Kind habt, was Fußball begeistert ist und Barcelona-Fan ist und ihr ein Trikot braucht, dann können wir empfehlen, nach Plateadaro zu fahren. Ansonsten sind wir dann wieder, wie sind wir da eigentlich zurückgekommen? Ich glaube, mein Schwager hat uns mit dem Auto abgeholt.
Ja, aber es gibt auch überall Busse.
Ja.
Also man musste jetzt nicht extra einen Schwager mitnehmen, damit er einen wieder abholt.
Aber wenn man ihn dabei hat, gut, kann er das auch machen.
Muss er sich auch mal nützlich machen, genau. Nein, aber man kann auch mit den Bussen fahren. Ne? Also da fahren halt regelmäßig Busse auch wieder zurück nach Tamarillo zum Beispiel. Aber man kann sich vorstellen, der fährt jetzt nicht alle 10 Minuten. Da sollte man vorher auf den Plan gucken, damit man so ungefähr ein planen kann.
Man könnte natürlich auch wieder zurücklaufen, nur das wäre dann natürlich derselbe Weg nochmal zurück. Und ja, wenn man jetzt keine Kinder dabei hat, kann man das machen. Mit den Kindern wäre es dann wahrscheinlich etwas zu lang geworden, ne?
Genau.
Den Weg nochmal zurückzugehen. Ja, also das war auf jeden Fall auch eine tolle Wanderung. Und das Gleiche gibt es natürlich auch in Richtung Norden, kann man genauso gehen, ne? Wenn man von Tamariu in Richtung Bagur beziehungsweise zum Küstenort Satuna geht, da gibt's überall tolle Wege in alle Richtungen. Und man kann da so kleine Spaziergänge machen, aber eben auch längere und größere Touren.
Ja, und das ist wirklich ein Highlight. Also das ist nach wie vor einfach eine traumhafte Kulisse dort, ne?
Ja.
So kann man die Costa Brava am besten erleben. Perpetes.
Man kann natürlich auch größere Ausflüge machen. Man kann von da aus, wie gesagt, in anderthalb Stunden, das ist nicht so weit, mal einen Tagesausflug nach Barcelona machen. Man kann auch Richtung Landesinnere, Richtung Pyrenäen fahren, zum Beispiel nach Girona. Ist auch eine ganz schöne Stadt, etwas kleiner, aber gibt's auch viel zu sehen. Oder man kann auch
Kultur machen.
Wo du, ja, Kultur, wo du deine Kindheit 1983 verbracht hast oder in Richtung Llanza, kann man sich auf die Spuren von Salvador Dalí begeben.
Ja, auf jeden Fall, denn er ist nämlich da geboren und groß geworden, hat eigentlich sein ganzes Leben da verbracht. Und da fällt mir jetzt ganz spontan das Cap Creus ein. Das ist eine große, felsige Halbinsel.
Und Naturpark, glaube ich, auch, ne?
Genau, und oben, ganz oben Cap Creus, da gibt es ein Kloster. Und das habe ich damals immer von Llanza aus gesehen und fand das immer total toll und habe da früh mich geübt in Malerei und habe versucht, dieses Kloster zu malen. Und das heißt San Pere de Rodes und das ist eine Klosterruine. Und da kann man halt zum Beispiel auch tolle Wanderungen oben hin machen. Oder man fährt einfach weiter, wenn man im Auto unterwegs ist, und fährt runter, eine lange, zerklüftete Felsenlandschaft entlang, runter ans Meer, ans äußerste Ende von Cap Creus. Und da ist der kleine Fischerort Cadaqués. Der ist so schön, dass er auch sehr beliebt ist. Und ich glaube, im Sommer, wir waren auch ein paar Mal da, da gibt es dann wirklich Parkplatzprobleme.
Ja.
Da merkt man schon, oh wei.
Das war sogar das Ostern ist voll, so, ne? Oder
genau,
im Herbst gibt's da haben sie schon Parkplatzprobleme.
Da haben am Ortseingang Parkhäuser und mehrstöckige gebaut. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Der Ort ist aber wirklich sehr, sehr schön. Also man kann da eine schöne Strandpromenade entlang gehen, oder es ist eigentlich eine Straße, die durch mehrere Buchten führt. Es gibt Cafés, so kleine Galerien und also wirklich Säulengänge. Also sehr schön. Mhm. So schön, dass sich der Chinese gedacht hat, das wollen wir auch haben. Das ist so der typische spanische Fischerort. Und dann haben sie bei unserer Verwandtschaft in Charmen, da ganz in der Nähe.
Das haben wir leider verpasst, ne? Hätten wir echt mal hingehen sollen, als wir da waren.
Da werden wir auch nochmal drüber berichten. Kleiner Spoiler mit Charmen und unserer chinesischen Verwandtschaft. Jedenfalls, da haben sie Cadaqués nachgebaut. Nicht ganz so urig. Und da arbeiten die auch schon seit, glaube ich, seit 10 Jahren dran. Also weiß noch nicht, wie es jetzt genau aussieht. Ich habe so ein paar Bilder gesehen, das sieht dann eher aus wie so ein Disneyland-mäßig nachgebaut. Aber das ehrt ja Cadaqués schon, dass der Chinese das gerne nachbaut. Mhm. Und auch ein bisschen Cadaqués-Feeling bei sich hat. Und wenn man Cadaqués reinfährt und direkt links abbiegt, dann kommt man in die Nachbarbucht.
Nach Portigat.
Portigat. Und da stehen eigentlich nur ein paar Fischerhütten ursprünglich. Und das würde wahrscheinlich auch keinen sonderlich interessieren, wenn nicht
Dalí und seine Frau Gala dort gelebt hätten.
Genau.
Ich glaube, das waren ursprünglich 3 Fischerorte, ne? 3 Fischerhäuschen, die zusammen, es ist ja für ein Fischerhäuschen etwas groß, ne? Also 3 nebeneinander. Und daraus haben die so ein ganz verwinkeltes, so ein labyrinthartiges Haus gehabt, was man jetzt besuchen kann als Museum. Das ist einfach unheimlich kurios, weil da vieles noch genauso ist wie Dalí ist, bis er da weggezogen ist in den 80er Jahren, so hinterlassen hat. Und da gibt's viele Kuriositäten wie Ausstellungsstücke, ausgestopfte Tiere, Künstleratelier, Utensilien, Innen- und Außenhöfe. Und man wird da so durchgeleitet, ist total interessant.
Ja, sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Kuriositätenkabinett,
ja,
ne?
Ist es ja auch.
Weil da irgendwie mal eine Werbetafel steht oder der Pool und der Garten, ne? Also es sieht irgendwie, da sind irgendwelche Motorölwerbungen hängen da und ausgestopfte Schwäne und irgendwelche Tiere. Und Dalí hat da tatsächlich seit 1948 mit Gala gewohnt und hat auch einige Motive Also zum Beispiel der Blick aus dem Fenster, der taucht halt immer wieder auf. Ja. Die Madonna von Porta Ligat, da sieht man genau die Bucht, die er aus seinem Fenster sieht. Ne?
Das Bett oder, stand doch genau, genau so, dass man die aufgehende genau, Sonne ja. sehen konnte und so.
Ne? Oder das also, letzte Abendmahl ist auch ein bekanntes Bild, da siehst du auch wieder diese Elemente von Porta Ligat. Und er hat da bis zu seinem Tod 1989 gelebt. Und danach wurde es zum Museum gemacht.
Genau, und zwar genau so, wie es war.
Und weil es so verwinkelt ist, kann man da nicht einfach durchgehen, sondern das ist auch ganz gut gemacht. Man kauft sich halt immer so in 10-Minuten-Slots, kann man sich Tickets kaufen und dann ist man eine Gruppe von, ich weiß nicht 8 Leuten Leute, oder so.
Ja. Gibt es in unterschiedlichen Sprachen, genau, ne? Auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, weiß
nicht was. Und dann gibt es immer so einen Guide, der mit dir halt dann in dieser kleinen Gruppe da durchgeht. Und das ist wirklich gut, weil sonst wäre es einfach ein totales Chaos dabei.
Ja, und viele Sachen würde man auch, glaube ich, nicht verstehen. Ja. Ne? Also so Hintergründe, was das bedeutet, was er da gesammelt hat und wie was angeordnet ist und so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Also da sieht man, wie der Herr gelebt hat und dass der irgendwie so ein bisschen verrückt war, das kann man halt sehr schnell sehen. Seine Werke allerdings, die kann man in der nächsten Stadt sehen, und zwar in Figueres. Die ist ein bisschen weiter im Landesinneren, aber auch in der Region Girona. Und da hat der Dali sich das alte Theater geschnappt. Und zwar war es zu seiner Kindheit tatsächlich ein Theater, das wurde dann im Spanischen Bürgerkrieg zerstört. Und 1960 hat er sich mit dem Bürgermeister von Figueres zusammengetan und gesagt, komm mal, lass uns doch da mal Museum aufmachen. Mhm. Und er hatte tatsächlich früher seine ersten Werke schon mal da in dem Theater ausgestellt. Und dann ist es ja zum großen Stadttheater, Teatro Museo Salvador Dalí, geworden mit den berühmtesten Kunstwerken von ihm. Ne? Also ich erinnere mich noch dran, ich war da zweimal. Im Innenhof steht das Regentaxi, in das man zum Glück nicht einsteigen kann, weil da herrscht wirklich tropische Klimabedingungen, da regnet es, da sitzt, glaube ich, irgendeine Figur drin und da sind irgendwelche Pflanzen. Oder was auch toll ist, erinnere ich mich an das Lippensofa. Das ist ja so ein großer Raum im Museum, wo in der Mitte so ein lippenartiges Sofa steht. Und wenn man sich an eine bestimmte Stelle stellt, am Ende des Saals, kann man halt in einem bestimmten Winkel drauf gucken und dann ergibt sich ein großes Gesicht aus diesem Lippensofa, der Nase, die Augen hängen an der Wand in den Gemälden. Das, ne? Und zum Vorhang sind die Haare, also da gibt's wirklich die ganze Breitseite von Salvador Dalí, ob's Gemälde, Skulpturen sind, das muss man einfach erlebt haben. Ne? Das ist auch für die Kinder ganz interessant, weil die Kunstwerke schon so ein bisschen abgefahren sind und da haben Kinder auch Spaß dran, sich das anzugucken und diese ganzen Verrücktheiten, die der Herr sich da überlegt hat und kreativ geschaffen hat.
Ja, und es ist auch so eine schöne Mischung, wenn man da einen Tagesausflug hinmacht, dass man sich da einfach diese Örtchen angucken kann, da ein bisschen am Wasser rumkraxeln kann, dann mal ins Museum gehen kann und so einfach einen schönen Tag da verbringen kann.
Der war ja auch sehr exzentrisch und hat sich zum Beispiel in dem Museum unter der Glaskuppel, gibt es ja eine Krypta, und da ist er auch begraben. Ne? Also hat er sich quasi in seinem eigenen Museum eine Grabstätte gesichert.
Ja.
Und dann gibt es noch weitere Orte. Ne? Wir haben ja in unserer Zeit in Spanien schon so die ein oder anderen Orte erlebt. Ne? Kannst du dich noch an welche erinnern? Ich kann mich noch an Tossa del Mar erinnern.
Mhm.
Das ist eigentlich auch ein ganz auch schöner ganz Ort. Hübsch, ne?
Ja.
Ist so ein beliebtes katalanisches Seebad mit so einer historischen Altstadt.
Mhm. Ist ein bisschen größer als Tamarillo und die anderen kleinen Örtchen, aber trotzdem jetzt nicht so ein Riesenort. Ist ganz hübsch.
Ja, ja. Es ist vor allen Dingen, wie gesagt, es sind halt noch historische Gebäude, es ist nicht so zugebaut mit so Bettenbunkern. Ja. Ne? Mhm. Ich denke dann automatisch, wie heißt mal der Ort hier in Benidorm? Ne? Der ist ja nicht an der Costa Brava, nee, aber da zeigt das ganze Unheil, wenn eine Küste keine Felsen hat und einfach platt ist. Also das ist wirklich...
Also Platianaro und Lloret de Mar geht's schon so ein bisschen in die Richtung, ne? Diese größeren Orte. Aber Tossa de Mar ist schön. Dann waren wir mal in Calella de Palafrugell, das ist auch total schön.
Ja.
Also eigentlich ist überall total schön an der Costa Brava, wenn man die etwas kleineren Orte auswählt. Ne?
Ja, du hast ja gerade schon dezent darauf hingewiesen. Das absolute Highlight ist natürlich Lloret de Mar. Wer kennt es nicht?
Mhm.
Ich glaube, früher gab es einmal hier mit Rainbow Tours oder mit so Busfahrten so eine Woche Lloret.
Ja.
Ist auch immer noch so ein Partyort, ne? Also wir waren, glaube ich, auch mal im Sommer da und haben uns mal diesen Trubel angeguckt, ganz kurz, sind wieder geflüchtet und ich war auch mal zu anderen Zeiten da. Da ist es dann deutlich ruhiger, aber ist auch schön gelegen, aber halt echt Halligalli.
Mich hat das als Kind total geflasht, als wir in Tamarillo waren, das erste oder zweite oder vielleicht auch das dritte Mal, das zweite Mal, war eine Freundin, eine Klassenkameradin von mir mit ihrer Familie in Juretima und da sind wir da einen Tag hingefahren aus dem beschaulichen Fischerdorf Tamarío nach Juret und da war, es war total laut und total voll und überall Musik und überall so Kaufhäuser. Ich fand das als Kind total toll, weil man da so, ne, Riech-Radiergummis oder weiß ich nicht was erstehen konnte, sein gesamtes Taschengeld, was man in Tamarío nicht ausgeben konnte oder nur in diesem kleinen Supermärkchen. Also als Kind hat mich das nachhaltig beeindruckt,
Juret. Also Juret ist doch so eine deutsche Touri-Hochburg. Ne? Ich glaube, es ist es nicht so, dass in verschiedenen Orten dann auch, es gibt so einen Ort, wo die, das ist das englische Lorette, ich weiß gar nicht, welcher Ort das war, wo die ganzen Engländer dann absteigen, dann gibt es auch noch, wo die Holländer hingehen. Ja, genau, ne? Das haben die schön so getrennt und Lorette ist halt eben die deutsche Party-Hochburg. Ne?
Genau.
Die es nicht muss nach Malle nicht geschafft hin. Haben, die können auf dem Landweg nach Lorette fahren.
Ja, ach ja, apropos, wie kommt man hin und zurück oder wolltest du noch irgendeinen Ausflugstipp erzählen?
Nein, ich wollte genau das jetzt sagen.
Das war deine Überleitung, okay.
Genau, alles klar. Nein, aber ich lasse es mal so stehen.
Also, man kann natürlich mit dem Auto dorthin fahren, aber ja, direkt um die Ecke liegt es nicht.
14 Stunden sind wir mal gefahren, glaube ich.
Aber so, bis nach Barcelona, also dann wäre es ja nach Tamarío nur 12,5.
Aber man muss dann auch bedenken, man fährt ja hier die Route de Sud durch Frankreich und die kostet auch ordentlich. Also ich glaube, da kann man locker mal so.
Also für so einen Oster- oder Herbsturlaub würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Und es zieht sich. Also aber wer gerne Auto fährt, ist es auch eine schöne Strecke. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man dann so in Südfrankreich ankommt und so langsam so Richtung die Pyrenäen sich so vor einem auftun, man dann so durch die Pyrenäen da durchfährt, die Autobahn geht da so schlangenlinienförmig so durch die Pyrenäen und dann irgendwann kommt man dann in Catalunya an. Das ist schon schön, ne?
Ja.
Aber dauert
man braucht
halt,
ein bisschen Zeit, genau. Mit dem Zug kann man fahren.
Ja, das gibt's jetzt.
Nach Tamarío weiß ich nicht genau, wohin man da fahren würde. Also nach Barcelona gibt's ja gute Zugverbindungen, nach Girona auch. Wie man dann weiterkommt, wahrscheinlich mit Bussen.
Mit Bussen,
ne? Also
ja,
Bussen.
Genau,
Tamarío hat jetzt keinen Bahnhof oder so. Aber mit dem Bus müsste man es auch schaffen. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Ja. Man kann natürlich fliegen, entweder nach Barcelona oder auch nach Girona kann man fliegen. Und dann, so haben wir es letztes Mal gemacht, von Girona aus sich einen Mietwagen zu leihen und dann weiterzufahren, das letzte Stück, die letzte Stunde ungefähr.
Mietwagen ist das schon ganz praktisch, auch wenn man mal einkaufen will.
Wenn man Selbstversorger ist.
Also wenn man jetzt in so kleinen Orten ist wie Tamarío, wie gesagt, da führt nur eine Straße hin. Da sind dann so ganz kleine Lädchen. Die sind okay, aber wenn man da mal sich so grundversorgen will, da ist das da doch ein bisschen mühselig. Also von daher ist es, glaube ich, ganz praktisch, da mal einen Mietwagen zu haben. Und den kann man sich ja problemlos am Flughafen mieten und holen. Und man ist halt flexibel, weil dann kann man halt eben auch eben die Ausflüge machen nach Cadaqués, nach Figueres, nach Girona oder mal in unsere Lieblingsstadt Barcelona. Mal umgekehrt fahren und da lohnt sich sowieso immer mal so ein Tagesausflug. Ne? Das ist Barcelona immer wert.
Ja, aber darüber berichten wir ein anderes Mal.
Genau.
Ja. Okay.
Ja. Ein wenig Urlaubsstimmung jetzt hier bei uns.
Ja, wo wir jetzt gerne wären in den Osterferien, aber vielleicht ist es ja bald wieder möglich. Und so lange träumen wir noch ein bisschen.
Genau, vielleicht habt ihr dann auch ein bisschen Blut geleckt und Interesse an der Costa Brava und diesen ganzen Orten. Ja, dann schaut doch mal auf unserem Blog vorbei. Da haben wir ein Artikel über die Schmugglerpfade. Ja. Und vielleicht ist es ja schon wieder möglich. Wir hoffen und drücken mal ganz fest die Daumen, dass sich das echt jetzt mal langsam bessert und wir alle die Kurve kriegen. Vielleicht ist es ja schon wieder ein Ziel für die Herbstferien, ne? Oder spätestens für Ostern 2022.
Wer weiß.
Oh Gott, ja, wir denken schon so weit. Ne? Aber,
okay, also meldet euch, wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt.
Genau.
Antworten wir die gerne.
Ja, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Dann verpasst ihr nämlich keine der anstehenden Folgen. Es gibt noch immer wieder viele spannende Reisen, über die wir berichten werden und wollen. Und da ist so ein Abonnement nicht ganz verkehrt. Oder gerne lasst uns mal ein paar Sterne da bei Apple Podcast da oder einen Kommentar, wenn euch das unser Podcast gefällt. Das hilft uns auch weiter und das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein frohes Osterfest. Und macht es gut, bleibt gesund.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.